please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump.
Ein Boykott der Fußball-WM. Was soll denn das sein? Mal abgesehen davon, dass die Fußball-WM nicht nur in den USA stattfindet, sondern auch in Kanada und in Mexiko. Also solche Ideen sind völlig absurd, werden wir auf keinen Fall unterstützen. Lehnen wir ab. Übrigens sowohl im Interesse der Sportler als auch außenpolitisch. Das ist falsch.
Das ist gar keine große Debatte, weil wir sind, glaube ich, sehr einmütig beim DFB, dass wir diese Debatte zum jetzigen Zeitpunkt für völlig verfehlt halten. Es ist eine Stellungnahme gewesen eines einzelnen Vertreters, in der Tat aus dem Präsidium. Der Kollege ist noch nicht so lange dabei. Aber in der Regel ist es bei uns so, dass wir diese Themen sozusagen zunächst mal in den Gremien besprechen und dann uns dazu eine Meinung bilden. Er ist jetzt leider vorgeprescht mit dem Thema. Wir werden das im Präsidium besprechen diese Woche. Aber ich glaube, nach allem, was ich höre und auch meine persönliche Meinung ist eindeutig, dass diese Debatte jetzt zur Unzeit kommt und auch für uns kein Thema ist.
Die Fußball-WM 2026 soll das größte Turnier aller Zeiten werden. 48 Teams, 104 Spiele, 3 Gastgeberländer. Doch je näher das Turnier rückt, umso klarer wird, diese Weltmeisterschaft ist längst mehr als ein Sportereignis. Sie ist eine Bühne für Inszenierung geworden, die mit Fußball eigentlich nur noch am Rande zu tun haben. Ein besonders scharfes Urteil dazu kam aus der britischen Presse. Der Mirror hat zur Vergabe des sogenannten FIFA-Friedenspreises geschrieben, es war ein widerwärtiges Theaterstück. Hier ging es nicht um Fußball, Echtheit oder die Kraft des Sports oder gar um Gräben zu überwinden. Es ging um Ego, Macht und gegenseitige Gefälligkeiten zwischen zwei Männern, die die Welt und den Sport als Bühne für ihre eigenen Ambitionen betrachten. Ein Satz, der zumindest bei mir hängen geblieben ist. Menschenrechtsorganisationen warnen vor Sportswashing, das Auswärtige Amt passt Reisehinweise an, Ticketpreise steigen in ungeahnte Höhen. Und aus dem deutschen Fußball war natürlich die Forderung zu hören, über einen Boykott zu sprechen. Die Reaktionen darauf waren erwartbar, völlig verfehlt, völliger Quatsch. Aber vielleicht ist die eigentliche Frage auch eine andere. Nicht, ob man über Boykott sprechen darf, sondern warum der Fußball und Teile der Politik so nervös werden, wenn genau diese Debatte gefordert wird. Ich bin Danny und das ist der Podcast Brennpunkt Orange. Heute zu Gast die Autorin und Journalistin Alina Schwärmer. Herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen lieben Dank für die Einladung.
Alina, ich freue mich sehr, dass du nun zum dritten Mal im Podcast zu Gast bist. Zwei Themen durften wir schon besprechen. Das war dein wunderbares Buch Futopia und ein frühes Werk von dir, Wir sind der Verein. Wenn du heute auf Futopia blickst, bist du immer noch stolz oder auch ein wenig traurig, dass sich eben die Welt doch nicht weiter gedreht hat und doch nicht im positiven Sinne oder die Fußballwelt verändert hat, obwohl du so viele Dinge aufgeschrieben hast, die man eigentlich ganz gut annehmen könnte?
Ja, es sind gemischte Gefühle. Ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf das Buch und auch sehr, sehr stolz darauf, dass ich so vielen tollen Ideen von tollen Menschen eine Plattform geben konnte. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht erwartet, dass sich schnell irgendwas ändern würde, weil wir wissen ja alle, die politischen Mühen malen recht langsam. Das, was ich eher auch frustrierend fand, ist, wie viele Menschen auf das Buch reagieren, nämlich indem sie zwar einerseits sagen, da sind ja ganz nette Ideen dabei, aber das gleichzeitig oft als total unrealistisch abcanceln und sagen, das wird doch eh nie passieren und also brauchen wir nicht darüber zu reden. Und diese Utopielosigkeit ist ja interessanterweise eigentlich genau das, was ich am Anfang des Buches beschrieben habe. Also dieser Unwillen, über Zukunftsutopien überhaupt zu sprechen, das ist, glaube ich, auch so eine Art und Weise, sich selber ein Stück weit zu schützen, dass man sich gar nicht selber aus der eigenen Komfortzone rausbewegen muss. Und das ist natürlich ein Grund dafür, warum wir überhaupt nicht in ein produktives Zukunftsdenken kommen, weil selbst AkteurInnen, die das tragen könnten, das sehr, sehr oft verweigern mit dem Hinweis, wir kriegen das ja eh nicht umgesetzt und von daher brauchen wir es gar nicht zu besprechen.
Du hast sehr viel Lesungen und Diskussionen genommen. Ich nehme an, dass die Lesungen fanden ja häufig teilweise so bei politischen Organisationen statt oder Fanprojekten, dass dort eine positive Stimmung zu dem Buch und deinen Ideen herrschte, oder gab es da auch eine gute und intensive, konstruktive Diskussion bei solchen Lesungen in Fanprojekten?
Es gibt überall Diskussionen und das finde ich auch total gut. Also genau das ist ja auch ein Gedanke des Buchs gewesen, dass wir überhaupt erstmal ins Diskutieren kommen, weil nur so kommt man ja in konstruktiven Austausch. Wenn ich Ideen von mir hinsetze und Leute antworten darauf und sagen, okay, das finde ich gut, aber das finde ich schlecht und so stelle ich es mir anders vor. Also genau das ist ja ein konstruktiver Dialog. Und ich finde auch sehr, sehr schön und fühle mich wirklich sehr, sehr glücklich, immer noch Fotopia-Lesungen machen zu dürfen. Also, dass nach 4 Jahren immer noch Leute Interesse daran haben, das zu hören, sagt, glaube ich, auch viel über auch Probleme unserer Zeit. Und aber gleichzeitig oft bei diesen Veranstaltungen ist halt ein ähnliches Symptom da, wie wenn man jetzt auf Panels diese Themen diskutiert, nämlich, dass es letztlich doch oft tituliert wird als so eine naive Spielerei und niemand sich wirklich traut, glaube ich, diese Themen längerfristig anzufassen und zu sagen, lass uns mal da reingehen und lass uns mal an den großen Strukturen arbeiten. Und das ist natürlich auch erstmal ein schwerer Angang, weil halt viele Leute, die sich im Fußball engagieren, sind ja total in den Jetzt-Kämpfen gebunden, also im Prinzip in den Kämpfen dafür zu sorgen, dass nicht alles noch schlimmer wird. Aber genau darin liegt auch ein Problem oder liegt auch eine Falle, weil viele Leute, mit denen ich spreche, mir im Moment sagen, wir sind eigentlich total erschöpft, wir kämpfen immer nur, also Stichwort Rechtsruck, Stichwort immer schlimmere Kommerzialisierung und so weiter. Wir führen eigentlich diese Rückverteidigungsgefechte und genau das ist es, was Leute auf lange Sicht erschöpft, also diese voraussehbaren Niederlagen, die es oft gibt. Und genau deshalb ist es so, so wichtig, dass wir anfangen, über konstruktive Utopien zu sprechen und dass wir anfangen, als progressive Menschen im Fußball wieder ins Machen zu kommen, damit man nicht ewig in diesen Grabenkämpfen festhängt, weil genau das ist es, was langfristig sehr, sehr viele engagierte und tolle Leute verschleißt.
Ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall mit dem Buch in der Fußballszene, das für viel Beachtung gesorgt hat, auf jeden Fall dein Name sehr bekannt geworden ist. Nun würde ich dich nicht in die Kategorie oder mit der Begrifflichkeit Karrierefrau irgendwie verbinden, sondern du lebst für die Sache. Aber ich habe das Gefühl, dass du schon eine anerkannte Gesprächspartnerin durch das Buch auch nochmal noch stärker geworden bist, auch in vielen Diskussionen dabei bist, auch bei Jung und Naiv dabei warst, bei einem doch sehr reichweitenstarken Podcast. Also da bleibt doch im für dich jetzt eigentlich ein positives Fazit, oder hast du auch neben der Tatsache, dass es da eben diese Diskussion gibt und dass die Umsetzung nicht in dem Maße passiert, wie wir uns beide das vorstellen, aber für dich war das doch wirklich ein guter Aufschlag, dieses Buch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre eine sehr egoistische Art und Weise zu betrachten, wenn ich das jetzt vorwiegend an mir festmachen würde. Aber also was es für mich auf jeden Fall gebracht hat, ist, dass ich zu vielen anderen Themen gehört werde. Und das freut mich sehr, weil ich festgestellt habe, dass in den ersten Jahren meiner sehr in Anführungsstrichen Karriere, dass ich sehr viel gefragt wurde, vor allen Dingen zu Frauenthemen im Fußball. Und das ist ja was vielen Frauen im Fußball passiert, dass man sehr reduziert wird auf dieses Thema. Und ich bin sehr froh, dass ich mittlerweile auch eingeladen werde zu Diskussionen über Fußballökonomie oder Diskussionen, wo man mich früher vielleicht nicht klassischerweise besetzt hätte, und dass es diese kritische Stimme dort auch jetzt gibt, und das ist eine gute Sache, glaube ich.
Und mir ist völlig klar, dass du den Fokus nicht auf dich so sehr richtest, deswegen wollte ich das mal machen, einfach weil ich wirklich glaube, dass es gut ist, dass wir in der Diskussion eben so jemand wie dich dabei haben, und das Schöne ist eben tatsächlich, dass dann das auch noch eine Frau ist. Und ich glaube, das sorgt, du hast da manchmal auch schwierige Diskussionen, hast dann manchmal auch Gegenargumente, die wenig mit dem Inhalt zu tun haben. Umso wichtiger ist, es müsste mehr von dir geben, aber schön, dass das mit dem Buch so funktioniert hat. Ich packe das in die Sendungsnotizen Ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Aber du hörst damit ja nicht auf. Es gibt 2026 ein neues Buch. Wenn ich den Titel richtig gemerkt habe, Frauensportgeschichte, alternative Perspektiven auf den Sport. Was erwartet uns denn da?
Genau, das Buch wird heißen Erste Frauen. Und das ist eine Sammlung von Kolumnen, die meine Kollegin Elke Wittig und ich über viele Jahre recherchiert haben. Ich glaube, diese Kolumne läuft in der Tageszeitung Taz seit 7 Jahren mittlerweile. Und was wir damit erreichen wollten, ist im Prinzip so eine Art Hörstory des Sport, weil uns ja Sportgeschichte ganz, ganz viel aus Sicht von Männern erzählt wird und anhand von vermeintlich großen Männern im Sport erzählt wird. Und wir wollten die vielen unerzählten Geschichten von Frauen im Sport ausgraben und haben das wirklich mit einem relativ breiten Anspruch gemacht. Also nicht nur irgendwie Geschichten von deutschen Sportlerinnen des klassischen 19., 20. Jahrhunderts erzählt, sondern wir haben angefangen mit Geschichten aus der Antike. Da ist, glaube ich, unsere erste, oder aus alten Maya-Zivilisationen. Und wir gehen hin bis zu aktuellen Kämpfen, also erzählen von allen Kontinenten, erzählen quer durch die Sportarten und haben selber auch total viel dabei gelernt, weil wir anfangs vielleicht dachten, ach, diese Kolumne wird vielleicht ein paar Jahre laufen und dann ist es bestimmt auserzählt. Und aber im Prinzip, je mehr man sich damit befasst, desto mehr stößt man darauf, wie wahnsinnig viele unerzählte Geschichten es eigentlich gibt und aber auch, wie breit man Sport verstehen kann. Also wir haben dann irgendwann angefangen, uns auch mit Zirkusgeschichte zum Beispiel auseinanderzusetzen oder mit Sport, der sich nicht als höher, schneller, weiter versteht, nicht bei Olympia stattfindet und so weiter. Und ich glaube, da ist ein sehr, sehr schönes Panorama weiblicher Sportgeschichte entstanden und ein schönes Lesebuch, wo man einfach so durchblättern und sich drin verlieren kann.
Wir freuen uns drauf. Ich habe irgendwo den 31. Oktober gelesen mit dem Veröffentlichungsdatum. Das wird sicherlich in den verschiedenen Kanälen dann auch bekannt gegeben. Ich verlinke auf jeden Fall die Ankündigung, dass diejenigen Hörerinnen und Hörer, die ein paar Informationen dazu noch suchen, da relativ schnell rankommen. Lass uns über diese Fußball-WM sprechen. Erste Frage natürlich an dich. Wie wirst du die Fußball-WM erleben?
Ich werde sie vor Ort erleben, tatsächlich, aber auf ein bisschen andere Art und Weise. Also ich fahre für die Taz hin, aber wir haben uns explizit auch die Frage gestellt, wie können wir diese WM, die ja unter vielen Aspekten super problematisch ist, auf eine etwas andere Art und Weise erzählen. Und das Ergebnis davon nennen wir das Taz Soccer Road Movie. Und das heißt, ich werde nicht diesen Irrsinn mitmachen und durch die Gegend fliegen, sondern ich setze mich in den Bus, also in den Greyhound oder eben in Mexiko, was auch immer. Und ich werde beginnen in Chiapas, also ganz im Süden Mexikos, wo im Moment etwas herrscht, was viele Organisationen als Krieg betiteln, was aber überhaupt nicht stattfindet in der WM-Debatte. Und das zeigt schon so ein bisschen den Anspruch, den wir mit dieser Reihe haben, nämlich viele politische und soziale und ökologische Geschichten aus den Gesellschaften zu erzählen. Also, dass die Menschen, die diese Geschichten lesen oder mich auf Videos bei Social Media sehen, das Gefühl haben, wirklich in die Gesellschaften vor Ort einsteigen zu können. Und ich werde dann entlang vieler Spielorte mit der WM reisen, aber eben am Boden, vom Eröffnungsspiel in Mexico City bis zum Finale in New York. Das ist der Plan.
Das klingt doch ganz fantastisch. Das heißt, man sollte den Instagram-Kanal der Taz abonnieren, um dich dann wiederzusehen?
Ja, genau. Und ich werde sicher auch bei mir posten.
Wunderbar. Dann lass uns mit dem ersten Thema der vielen Themen anfangen. Fangen wir mal mit dem Klima an. Die Fußball-Weltmeisterschaften werden immer größer und genauso die Nachhaltigkeitsversprechen der FIFA. Bis 2030 wollte der Weltverband oder will der Weltverband die CO2-Emissionen halbieren, bis 2040 sogar netto null erreichen. Wenn man sich jetzt die Fußball-WM anguckt, mit den benannten Zahlen, 48 Teams, 104 Spiele, und der Steigerung eben im Vergleich zu den letzten Ausgaben bedeutet das auf jeden Fall mehr Reisen, mehr Flüge und damit deutlich mehr Emissionen. Andrew Sims von dem New Weather Institute hat gesagt, es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass die WM 2026 die umweltschädlichste aller Zeiten sein wird. hat er vermutlich damit recht. Also wir können das jetzt nicht mit Studien nachlegen, aber die Zahlen belegen es ja offensichtlich, oder?
Ja, und es gibt ja auch tatsächlich vorab Berechnungen von unabhängigen WissenschaftlerInnen, die mal durchkalkuliert haben, was da ungefähr bei rauskommen könnte. Und laut diesen Berechnungen sind es 9 Millionen CO2-Tonnen-Äquivalente. Und das macht es in etwa doppelt so umweltschädlich wie die WM in Katar. Also auch das muss man sich ja erstmal so auf der Zunge vergehen lassen. Und natürlich, diese Nachhaltigkeitsversprechen der FIFA sind ja nicht neu. Die FIFA behauptet ungefähr zu jeder WM, dass sie klimaneutral sein wird. Das hat sie auch bei der Katar-WM behauptet und da war es auch völliger Blödsinn. Und die Grundproblematik ist natürlich, dass die FIFA ein Unternehmen ist, das ausgerichtet ist auf Profit erstens und zweitens seine Macht massiv aus diesen WM-Gewinnen zieht. Das heißt, die FIFA funktioniert ja anders als zum Beispiel die UNO, ja, die angewiesen ist auf Beiträge von Mitgliedstaaten, sondern bei der FIFA ist es ja in etwa das Gegenteil, die verteilt viel Geld an die Mitgliedsverbände. Zum einen an die, die bei der WM teilnehmen, aber eben durch diese ganzen FIFA-Förderprogramme auch an alle anderen. Und das heißt, die Macht der FIFA basiert maßgeblich darauf, dass sie die immer weiter aufblähen, weil dann gibt's mehr Gelder und dann gibt's mehr Macht. Und das führt in diese super problematische Spirale, die eigentlich völlig absurd ist und die ja auch noch weiter gedreht werden wird. Also die nächste Männer-WM werden wir auf 3 Kontinenten erleben. Ist auch eine super Idee von Nachhaltigkeit. Und das ist schon sehr, sehr krass. Und es fehlt mir auch ein Stück weit in der deutschen Diskussion, dass das wirklich ernsthaft problematisiert wird. Also es läuft immer so ein bisschen am Rande mit unter ferner Liefen, aber ich glaube, es gibt wenige Leute, die das wirklich in angemessenem Maße erschreckend finden.
Ja, das finde ich auch gerade in Bezug, also da gibt es ja so viele Themen, finde ich, bei dieser WM, aber auch gerade in Bezug auf das Klima. Wir haben den saudischen Ölkonzern Saudi Aramco. Das ist der größte Öl- und Gaskonzern der Welt und Geschäftsmodell basiert komplett auf fossilen Energie. Klar ist das einer der größten Umweltverschmutzer der Welt und das Ziel ist hier ein Sportsponsoring und damit im Prinzip das Image verbessern. So, und das ist außerordentlich schwierig, dass wir das überhaupt nicht kritisieren. Das finde ich sehr, sehr schwierig, denn diese Entwicklung zu sagen, es müssen immer mehr Länder, es müssen mehr Mannschaften so sein, das ist ja ein reines kommerzieller Aspekt. Und das Thema Klima, was uns alle angeht, geht da völlig unter, bedauere ich ein bisschen. Aber du hast schon angesprochen, lass uns noch ein wenig grundsätzlicher drum machen, diese ganze WM 2026 mit dem Friedenspreis. Wir haben ja nun mit Russland und Katar, man dachte eigentlich irgendwie, okay, das ist jetzt so das Schlimmste, was passieren kann. Jetzt wird es vielleicht irgendwie wieder besser. Aber irgendwie hat man das Gefühl, jetzt bei dieser WM, in dieser Kombination mit diesem Friedenspreis, mit diesem Angriff des Irans, also das ist irgendwie mit nichts mehr zu erklären. Das toppt eigentlich alles, diese Fußball-WM. Und man hat wirklich Schwierigkeiten. Ja, ich freue mich auf den Ballesterer, wenn er kommt und drüber berichtet, weil ich weiß, dass da eben auch kritisch eingeordnet wird, das Thema. Aber irgendwie hat man wirklich Schwierigkeiten, sich mit dem Ding so ganz also so einfach so zu beschäftigen, weil das schon eigentlich alles toppt, was wir bisher so erlebt haben, so zumindest in meiner Lebenszeit. Geht dir das ähnlich oder anders?
Ja, also ich glaube, da muss man 2 Schienen voneinander unterscheiden. Das eine ist die Art und Weise, wie diese WM organisiert ist. Und das toppt definitiv alles. Also über Klima haben wir schon gesprochen. Dann sind da die wahnwitzigen Ticketpreise zum Beispiel. Also es wird definitiv die sozial ausschließendste WM aller Zeiten werden. Ich glaube, um dem DFB-Team zum Beispiel ins Finale zu folgen, muss man mindestens 6.000 Euro ausgeben, was 6-mal so viel ist, wie man in Katar ausgeben musste. Also das auch nochmal zum Vergleich. Es ist definitiv in der ganzen Organisationsform extrem problematisch. Wir haben ja auch das ist ein Novum übrigens, Fans aus ganz vielen Ländern, die aufgrund ihrer Nationalität nicht einreisen dürfen. In die USA ist auch vorher noch nie passiert. Und dann haben wir auf der anderen Schiene eben vor allem den Gastgeber USA. Und da glaube ich, läuft die deutsche Diskussion auch so ein bisschen schief, weil viele Deutsche, also ich kenne das genau, das, was du mir gesagt hast, so dieses Gefühl von, naja, eigentlich wäre diese WM endlich mal wieder eine in der freien Welt, sehr in Anführungsstrichen gesprochen, und dann kam Trump. So, also es wird sehr personenbezogen in Deutschland diskutiert und es wird sehr wenig strukturell über US-Verbrechen und US-Außenpolitik gesprochen, die ja sehr, sehr viele Menschen auf der Welt grundsätzlich betrifft. Also egal, ob da jetzt Trump oder Biden an der Macht ist. Aber wenn wir zum Beispiel sprechen über den wahrscheinlichen Völkermord an den Palästinensern, der maßgeblich von USA finanziert ist, wenn wir sprechen über die Kuba-Blockade, die auch völkerrechtswidrig ist, wenn wir sprechen über das Kidnapping von Maduro, wenn wir sprechen, du hast es gerade eben schon angesprochen, der Angriffskrieg auf Iran, was auch ein Novum ist übrigens, also dass ein Gastgeberland gerade einen Angriffskrieg gegen einen teilnehmenden Staat führt, und all diese Dinge werden in Deutschland kaum besprochen. Die spielen in anderen Ländern eine viel, viel größere Rolle, weil wir in Deutschland dazu neigen, zwischen in Anführungsstrichen guten Gastgebern und Schurkenstaaten zu unterteilen. Und wir schauen sehr, sehr stark dabei auf innenpolitische Dinge. Das ist ja auch jetzt wieder der Fall. Also wir sprechen über Trump und ICE und autoritäre Tendenzen. Und das ist natürlich auch gut und wichtig. Aber es ist auch so eine Art und Weise, in vielen westlichen Staaten sehr stark auf die Menschenrechte zu gucken, in denen wir in Anführungsstrichen tendenziell gut sind. Das heißt, Katar wurde stark kritisiert für Autokratie, für fehlende Rechte von Homosexuellen, für fehlende Frauenrechte und so weiter und so fort. Aber wir schauen viel weniger stark auf Dinge, in denen wir tendenziell schlecht sind. Das heißt, Angriffskriege, Völkerrecht, das heißt aber auch Klimakonsequenzen zum Beispiel. Also die USA sind ja historisch gesehen der absolut am meisten emittierende Staat, der ganz, ganz stark die Klimakatastrophe mit verantwortet, wodurch sehr, sehr viele Menschen sterben werden, worüber wir kaum sprechen. Aber auch die Tatsache, dass die USA zum Beispiel, also global, jeder dritte Milliardär ist US-Amerikaner. Das heißt, diese Tendenz, dass Überreiche immer mehr Macht übernehmen, Demokratie zersetzen, Faschismus stärken, das hängt auch ganz stark mit den Entwicklungen in diesem Land zusammen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele blinde Flecken in der Diskussion, die Deutschland führt, weil man eher dazu neigt, bei Verbündeten nur auf personelle Themen zu gucken und bei Staaten auf anderen Kontinenten auf strukturelle Dinge zu gucken. Und das heißt, ein großes Problem aus meiner Sicht bei diesen ganzen Boykottdiskussionen ist, dass sie so ein bisschen Selbstlegitimationsdiskussionen sind und dass sie nicht wirklich objektiv darauf schauen, was läuft bei diesem Gastgeber für viele andere Staaten schief. Und vielleicht noch eine ganz letzte Sache, die ich einfügen würde. Also wir müssen natürlich nicht nur über USA reden, und das ist auch ein Fehler, dass wir das machen, sondern in Mexiko zum Beispiel sind über 100.000 Menschen verschwunden und jährlich, ich glaube letztes Jahr, sind 9 JournalistInnen in Mexiko ermordet worden, und wir haben diesen Krieg in Chiapas, und das ist eigentlich wild, dass wir über all diese Dinge überhaupt nicht sprechen und nur über USA reden. Das heißt, einfach ein breiterer Blick in dieser Menschenrechtsdiskussion würde uns extrem gut tun und würde auch helfen, eine globalere Protestbewegung hinzubekommen, weil aktuell, wenn ich auf die verschiedenen Länder gucke, überall gibt es Unwohlsein mit diesem Turnier. Aber das Unwohlsein bezieht sich jeweils auf verschiedene Dinge und man kommt nicht so richtig miteinander darüber ins Gespräch und man schafft es nicht wirklich, aus einer kollektiven Stimme einen Protest hinzubekommen.
Mhm. Du hast die Struktur der FIFA schon angesprochen. Irgendeine Hoffnung, dass aus der FIFA heraus es einen Reformationsprozess hat, braucht man nicht zu haben. Denn du hast ja, denn du hast es ja mit der finanziellen Situation angesprochen. Im Prinzip kann da ja nichts passieren, wenn man immer auf diese Turniere angewiesen ist. Solange Infantino immer mehr Geld verspricht, immer mehr Förderprojekte, umso mehr zufrieden sind die Leute und wählen ihn dann auch wieder, richtig?
Ja, absolut. Also es gibt ja auch ganz viele wissenschaftliche Einschätzungen zur FIFA, die einfach als Ergebnis haben, die FIFA ist nicht reformierbar. Und ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, wenn wir strukturellen Fortschritt haben wollen, was ich sehr, sehr gut finde, weil wir reden ja sehr viel über Gastgeberstaaten, aber die Realität ist, dass in diesem aktuellen Wirtschaftssystem die allermeisten Staaten sehr viel Dreck am Stecken haben. Weil das Ziel dieser Staaten ist es ja im Prinzip, für ein Volk, in Anführungsstrichen, Ressourcen zu sichern. Und das heißt, offensichtlicherweise werden sie dafür anderen Bevölkerungen Schaden zufügen. Und offensichtlicherweise dienen auch die meisten Staaten dazu, immer mehr Geld in die Taschen von ohnehin sehr reichen Menschen zu schaufeln und deren Macht und deren Besitz zu festigen. Und das heißt, wenn wir nicht gerade jedes Jahr in Island spielen, dann werden wir wahrscheinlich bei fast allen Gastgeberstaaten aufs Neue eine Diskussion haben. Und das führt nicht wirklich weiter, weil man bewegt sich in immer ähnlichen Empörungsspiralen, die aber am Ende nicht so viel verändern. Und wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssen wir an das Geschäftsmodell der FIFA ran. Dann muss es einen Weltverband geben mit einem Geschäftsmodell, das nicht auf Wachstum ausgelegt ist, sondern speziell, also eine ethische Charta hat zum Beispiel, die Menschenrechte und sonstige ethische Dinge in den Vordergrund stellt, die explizit ausgerichtet ist an Postwachstum und ganz andere Kriterien anlegt an Turniere. Weil wenn wir einen Weltverband haben, der diese Kriterien anlegt, und seien wir ehrlich, das einzige Kriterium der FIFA ist, wie können wir noch mehr Geld machen, dann natürlich werden wir all dieselben Dinge, die wir immer bei Turnieren kritisieren, wie Gentrifizierung, wie Ausschluss großer Bevölkerungsteile, wie massive Klimaschäden, die werden wir immer wieder erleben. Also so kommen wir aus dem Problem nicht raus.
Nun gab es ja in Deutschland die Situation, dass jemand diskutieren wollte. St. Pauli-Präsident und DFL-Vize Göttlich forderte eine öffentliche Diskussion. Der DFB war recht gereizt. Unser DFB-Präsident Neuendorf nannte die Boykottdebatte völlig verfehlt. Ministerpräsident von Bayern fragte in der Pressekonferenz: Boykott, was ist denn das? Fakt ist aber, das Ziel hat der DFB ja erreicht. Also es gab nicht wirklich eine Diskussion, so nehme ich das zumindest wahr. Hat Fußball Deutschland Angst vor solchen offenen Diskussionen, vielleicht auch vor dem Ergebnis solcher Diskussionen?
Ich habe den Eindruck, dass vor allem die Erfahrung von Katar eine große Rolle spielt. Also dass speziell der DFB, aber auch viele Fans vielleicht ein Stück weit, ich glaube, also traumatisiert müssen wir jetzt sehr in Anführungsstrichen benutzen, weil,
ich weiß, was du meinst.
Aber sind von dieser Diskussion, die ja auch unter sehr vielen Aspekten sehr problematisch war. Also es war total wichtig, dass es diese Protestbewegung gab, aber sie war eben auch oft rassistisch motiviert, zumindest in Teilen. Es war auch so einem eurozentrischen Weltbild von, hey Kataris, jetzt erklären wir euch mal, wie die Welt funktioniert, ohne dabei zum Beispiel Deutschlands Rolle in puncto Migration zu betrachten. Warum gehen all die Leute nach Katar? Weil auf dem Weg übers Mittelmeer würde man sie ersaufen lassen, ja, unter anderem. Und das heißt, diese Diskussion rund um Katar, die hat dann irgendwann so eine Eigendynamik entwickelt, die wurde wahnsinnig emotionalisiert. Es ging dann ja oft auch ganz persönlich darum, wie kannst du es verantworten, den Fernseher anzuschalten und so fort. Und das hat, glaube ich, bei vielen Leuten Spuren hinterlassen, also vor allen Dingen auch bei vielen Leuten, die sich am liebsten überhaupt nicht mit Politik im Fußball beschäftigen würden und die es nervig fanden, dass ihnen die schöne WM verdorben wird. Und mein Eindruck ist, dass der DFB alles tun möchte, um zu vermeiden, dass es noch einmal solche Diskussionen gibt. Also man möchte die einfach nicht führen. Und ich glaube, es war Neuendorf, der dann ja auch über Göttlich so gespottet hat und gesagt hat, ja, der Kollege ist noch ein bisschen neu, der weiß nicht, wie wir die Dinge hier machen. Wir besprechen sowas intern. Und was eigentlich ein Codewort war für halt mal die Klappe, wir möchten sowas gar nicht besprechen. Und es hat natürlich auch, wenn man es deutschen Fans ein bisschen zugute halten will, hat es natürlich auch was Erschöpfendes, solche Diskussionen zu jedem Turnier aufs Neue zu führen. Und mein Eindruck ist, die meisten Deutschen, auch wenn manche vielleicht ein Unwohlsein im Bauch verspüren, aber die möchten sich einfach nicht mit den negativen Folgen von Weltmeisterschaften auseinandersetzen. Und interessanterweise der einzige Moment, in dem ja wirklich ein Boykott kurzzeitig realistisch schien, war, als es die Annexionsdrohungen gegen Grönland gab. Und das zeigt wieder, wie solche Boykottdiskussionen motiviert sind, nämlich eigentlich völlig eigennützig. Also völlig egal, was mit Kuba passiert oder mit Iran oder mit Venezuela, aber wenn es um Grönland geht, wait, das ist eine rote Linie. Und ja, das sagt, glaube ich, sehr viel darüber, wie in Deutschland grundsätzlich über Menschenrechte gesprochen und gedacht wird.
Wenn man so schaut, die WM-Boykotts sind, glaube ich, historisch eher selten. 66 der Afrika-Boykott, so, das ist noch so in Erinnerung. Olympia ist da schon, da ist das häufiger passiert, gerade in den Zeiten des Kalten Krieges. Findest du so eine, also wird ein Boykott überhaupt heute funktionieren? Ja, wahrscheinlich schon einfach. Ne? Man fährt nicht, aber als einzelnes Land, das weiß ich überhaupt nicht, ob das so einfach funktioniert. Und natürlich sind alle von der FIFA abhängig. So ganz einfach würde das wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Aber um was es ja göttlich ging, ging einfach eine Diskussion zu beginnen und darüber auch zu reden, über diese Situation. Aber das hast du ja gerade schon eingeordnet. Aber warum gab es in der Vergangenheit, so denkst du, so wenig echte WM-Boykotts? Einfach lässt sich mit der FIFA erklären, oder?
Weil im Fußball zu viel Geld zu verdienen ist. Ganz einfach so. Also selbst Iran fährt ja hin. auch das ist ja sehr vielsagend. Und ich denke, Olympia, also diese klassischen Kalter Kriegsboykotte in den 80er Jahren, lässt sich auch dadurch erklären, dass da einfach weniger Geld hinterhängt, weniger Prestige hinterhängt. Und nicht zuletzt muss man sagen, dass auch der Fußball sich seit den 80er Jahren ja massivst verändert hat. Also das ist heute eine Multimilliardenindustrie. Und kein Land möchte es sich erlauben, nicht dabei zu sein. Also selbst ein Land wie Norwegen zum Beispiel, was unter Lise Klaveness ja immer relativ kritisch ist. Aber auch da und auch in der Katar-Debatte war eigentlich für alle Länder völlig klar, wir fahren dahin, egal wie diese WM aussieht. Und aber vielleicht, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was würde sowas denn bringen? Also es würde natürlich was bringen, wenn wir eine Massenbewegung hätten. Und da hast du mit diesem Anti-Apartheid-Südafrika-Boykott das beste Beispiel für genannt von Seiten vieler afrikanischer Staaten, was ja tatsächlich über den Verlauf der Zeit massiven Druck auf Südafrika ausgeübt hat. Aber dafür muss es eben eine globale Bewegung geben, die ich überhaupt nicht sehe. Und die könnte man ja auch bei sehr vielen anderen Gastgebern begründen. Also das könnte man ja genauso für Marokko 2030 argumentieren oder, wenn wir mal auf UEFA schauen, für Italien und Türkei 2032 oder dann kommt Saudi-Arabien und so weiter. Und ich glaube, dass letztlich mit diesen Gastgeberdiskussionen wir nicht wirklich strukturell weiterkommen, sondern es muss eigentlich eine Diskussion darüber geben, wie wollen wir Weltmeisterschaften abhalten.
Ja, aber wir müssen nochmal über den Gastgeber reden und du hast schon zu Recht darauf hingewiesen, es sind drei Länder, aber ich muss aufgrund nochmal auf den Friedenspreis zu sprechen kommen. Also ich weiß es nicht, du machst das ja alles so sachlich und nüchtern, weil du eben eine gute Journalistin bist, aber bei dieser Friedenspreisverleihung, da ist mir wirklich tatsächlich, also da fehlt mir jeglicher Vergleich, wie sowas funktioniert. Es ist ja dankenswerterweise auch, dass mehrere Menschenrechtsorganisationen direkt den Begriff auch Anbiederung nutzen. Und klar ist, das ist so eine offensichtliche politische Instrumentalisierung. Und was mich wirklich, also ich frage mich dann, wie weit kann man das Ding eigentlich noch drehen, wenn der US-Präsident einen Friedenspreis, einen selbst kreierten Friedenspreis bekommt, ohne dass jemand dagegen was sagt. Also das ist so was ich überhaupt nicht so klar bekomme, weil ich sage halt, hier ist irgendwie alles möglich, der kann alles machen. Und es gibt dann zwar so ein bisschen Kritik, aber irgendwie keine flächendeckende Reaktion. Schockiert dich das wenigstens ein bisschen oder sagst du, nee, das ist doch alles völlig klar. Hier ist im Prinzip alles möglich mittlerweile. Wir bewegen uns da. Das sind ganz klare faschistische Strukturen, die es da in den USA gibt. In der FIFA wird es keine Kritik geben. Also es ist nur eine weitere Geschichte letztendlich in der Vielzahl solcher Geschichten.
Ich finde es emotional schon schockierend insofern, als dass es aus meiner Sicht das erste Mal ist, dass die FIFA so krass ihre offizielle Neutralität aufgibt. Und das ist ja nicht nur eine Sache dieses Friedenspreises, sondern wir beobachten ja, wie Gianni Infantino Trump quer durch die Weltgeschichte hinterher dackelt, also auch auf irgendwelchen Konferenzen in Ägypten dabei ist. Dann mischt die FIFA mit in diesem bizarren Trumpschen Friedensrat in Bezug auf Gaza, wo nur Autokraten drin sitzen und wo man im Prinzip die Bevölkerung vor Ort am liebsten vertreiben würde, um da eine schöne Riviera für Eliten hinzubauen. Wo die FIFA ja zwischenzeitlich mal versprochen hat, sie wollte irgendwelche Fußballplätze in Gaza bauen, was auch völlig absurd ist, wenn man bedenkt, wie es den Menschen dort geht. Die brauchen, glaube ich, gerade viele Dinge, aber nicht mehr Fußballplätze. Und von daher ist es emotional schockierend. In der Sache finde ich nicht überraschend, weil letztlich, um mal rauszuzoomen, also wir haben ja ein Wirtschaftssystem, was nur dafür belohnt, dass ich Profite generiere, egal auf welche Kosten. Das heißt, sowohl Menschenleben als auch Natur als auch Klima hat in diesem System keinen Preis. Niemand bezahlt diesen Preis. Also die Kosten werden externalisiert, die Kosten tragen wir alle letztlich und natürlich Menschen im globalen Süden nochmal um ein Vielfaches mehr. Und innerhalb dieses Systems ist es natürlich überhaupt nicht überraschend, was passiert, weil niemand diese Menschen wie Trump und Infantino zur Verantwortung ziehen kann. Und deshalb fände ich es so wichtig, dass, wenn man darüber nachdenkt, eine Alternative zur FIFA zu kreieren, dass auch kollektive Rechte da verankert werden. Also, dass die Rechte der lokalen Bevölkerung, Umweltrechte, Klimarechte anerkannt werden als juristische Einheiten und als etwas, das man dann vor einem unabhängigen Gericht auch einklagen kann. Weil solange die Zerstörung keinen Preis hat, wird sie weitergehen.
Ja, nun hast du gesagt, du wirst vor Ort journalistisch tätig sein. Nun sprechen zahlreiche Organisationen auch Warnungen aus vor Risiken bei den USA-Reisen. Es wird viel diskutiert über mögliche Eiseinsätze. Wie ist denn so dein Bauchgefühl? Ich weiß, du bist durch deine persönliche Geschichte, du reist sehr gern und ich glaube, du gehst da sehr positiv ran oder so. Aber macht man sich manchmal auch Sorgen so persönlich, beziehungsweise anders vielleicht gefragt, müssen sich ein Großteil der Fußballfans auch Gedanken machen?
Fußballfans vermutlich ein bisschen mehr als ich, aber nicht so sehr. Ich habe den Eindruck, dass, wenn es ein FIFA-Turnier ist, die FIFA ein Stück weit da ihre schützende Hand drüber hält, weil niemand Skandale haben möchte. Also weder Donald Trump noch Infantino möchten Schlagzeilen haben wie Icy schießt Gummigeschosse auf ausländische Sportjournalisten oder Icy deportiert Fan aus was weiß ich, Kolumbien, ja. So, und eine Situation, die ich auch sehr vielsagend fand, war, ich war ja an der US-Botschaft logischerweise in Berlin, um mir ein Visum zu besorgen. Und man konnte dort beobachten, weil das ist offen, also du kannst im Prinzip jedermanns Gespräch dort hören, bei den ganzen Leuten, die vor mir da waren. Das waren vor allen Dingen so Kids, die für Schulaustausch oder Studiaustausch und so weiter rüber wollten. Und die wurden tatsächlich alle gefragt, ihr Social Media offen zu legen. Also, was ich auch absolut erschreckend fand. Und dann fragte auch einer, aber das war doch früher nicht so. Und dann sagte auch die Mitarbeiterin, ja, das ist neu. Und es wurde explizit von ihnen verlangt, dass diese Profile auf öffentlich zu schalten, damit die gecheckt werden konnten. Und als ich zu dem Schalter kam, wurde ich im Prinzip überhaupt nichts gefragt. Also mir wurden 3 sehr, sehr allgemeine Fragen gestellt und dann wurde gesagt, alles klar, ihr Visum ist bewilligt, viel Spaß bei der WM. Und das sagt, glaube ich, sehr viel darüber, wie FIFA-Weltmeisterschaften funktionieren. Nämlich insofern, als dass es doch ein Stück weit eine Ausnahme ist vom Business as usual, weil selbst ein Gastgeber wie die USA, die realpolitisch das mächtigste Imperium der Welt sind, kein Interesse haben an negativen Schlagzeilen, weil eben, also Stichwort Sportswashing, diese Turniere auch sehr, sehr wichtig sind für nationale Imagepflege. Und deswegen gehe ich persönlich eher unbesorgt in dieses Turnier, also natürlich mit der angemessenen Vorsicht und ehrlicherweise muss ich mir auch noch Gedanken machen, was das jetzt konkret bedeuten wird an der US-Grenze für mich. Da gibt es ja auch so Hinweise für JournalistInnen, was man alles tun soll, also sich von Social-Media-Profilen ausloggen bis hin zu irgendwie das Notebook reinigen von allem, was nicht gesehen werden sollte und so weiter. Da muss ich auch noch ehrlicherweise mir Gedanken drüber machen, ob ich irgendwelche Vorkehrungen treffe oder ob man davon ausgeht, dass man mit einer FIFA-Akkreditierung schon irgendwie durchgelassen werden wird. Aber ein letzter Punkt, der auch noch wichtig ist, ist, dass es natürlich auch da Hierarchien gibt zwischen JournalistInnen. Das heißt, für mich als weiße Person aus Europa ist es wahrscheinlich deutlich risikoärmer einzureisen als für einen schwarzen Journalisten aus dem Kongo, der auch möglicherweise andere Risiken geht, wenn er zum Beispiel über Demonstrationen vor Ort berichtet und es für ICI nicht direkt ersichtlich ist, dass er ein akkreditierter WM-Journalist ist.
Mhm. Fieberst du eigentlich auch sportlich bei dieser WM mit oder geht das so ein bisschen unter oder kommt das vielleicht dann mit dem Turnier, wobei ich mir das gerade mit diesen Vielzahl von 48 Mannschaften alles außerordentlich schwierig vorstelle. Ich kann mir gerade auch die ganzen Sonderhefte nicht vorstellen, die müssen ja diesmal doppelt so dick sein und so weiter, wie das alles funktionieren soll. Freust du dich sportlich oder fällt das halt schwer gerade?
Ich freue mich eigentlich meistens sportlich auf WM-Turniere, weil abgesehen davon, dass sie unter vielen Aspekten, die wir gerade alle genannt haben, ziemlich schlimm sind, sind sie natürlich sportlich ein wahnsinnig gut funktionierendes Format. Also ich mag es immer sehr, dass es auf 4 Wochen oder diesmal ist es ja leider noch mehr komprimiert ist, wo man zumindest in früheren Zeiten gute Chancen hatte, tatsächlich alle Teams oft zu schauen und dann einen Eindruck zu bekommen, wer könnte Favorit sein. Und man kommt halt sehr stark in dieses Narrativ rein, finde ich, wenn man viel schaut. Das mochte ich immer sehr, sehr. Aber das wird realpolitisch wahrscheinlich für mich anders sein vor Ort, weil ich eben total beschäftigt sein werde mit vielen Recherchen, die ich mache. Und deshalb wahrscheinlich außer dem deutschen Team gar nicht viel erstmal werde verfolgen können.
Okay. Nachdem du ja in diesem Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du ja Doublesieger geworden und dürftest da sportlich sehr zufrieden zu sein. Wie gehst du denn mit der sportlichen Perspektive der deutschen Nationalmannschaft bei dieser WM um? Hast du da eine Meinung, hast du da eine Prognose?
Ja, ich sehe sie mittelmäßig. Also ich sehe sie auf gar keinen Fall als Turnierfavorit und mittlerweile sind sie ja auch selber zu der Erkenntnis gekommen, dass sie nicht Turnierfavorit sind. Auch wenn Nagelsmann, ich glaube, nach der letzten EM noch erzählt hat, wir wollen Weltmeister werden und das bleibt ja auch offizielles Ziel. Aber ehrlicherweise sehe ich die personelle Stärke des Teams nicht so hoch, dass das gelingen wird. Also ich glaube, es gibt gute Einzelspieler, es gibt auch gerade in der Offensive gute kreative Einzelspieler, aber mir fehlt da eine Person, die auch gerade, wenn es schlecht läuft, mal schaffen kann, das Team nach vorne zu treiben. Ich glaube, dass das noch nicht wahnsinnig gut harmoniert, diese teils sehr, sehr talentierten, kreativen Spieler gut zusammenzubringen. Und ich denke realistisch, dass irgendwo gegen Viertelfinale, Halbfinale Schluss sein wird. Also ich sehe das deutsche Team nicht im Finale.
Da sind wir uns d'accord. Gibt es einen Favoriten auf den Meistertitel, den du hast? Oder sind es einfach zu viele?
Boah, gute Frage. Ich weiß nicht, hast du einen?
Nein. Also ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Man hat immer die Klassiker so in Erinnerung, aber ich habe keinen. Ich weiß nur, dass ich glaube, dass es nach dieser WM auf jeden Fall einen Trainerwechsel in der deutschen Nationalmannschaft geben wird. Das wird nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ausgeht. Das steht schon mal fest. Und alles andere. Bacon kann ich auf jeden Fall nicht mehr als Geheimfavorit. Das war, ich glaube, jetzt 5-mal nacheinander als Geheimfavorit. Das ist jetzt weg. Deswegen mal schauen. Es wird ja eine lange Zeit sein, wo wir uns mit den Teams beschäftigen können. Und dann am
das
Ende
ist richtig. Ich finde auch immer irgendwie, also auch bei diesen WM-Tippspielen ist es am Anfang so trügerisch, weil du es halt null einschätzen kannst. Also du hast diese Teams ja nicht spielen gesehen. Es gibt dann zwar irgendwelche Vorschauen, aber das ist ja alles irgendwie Spinnerei. Und ich finde, dann nach der Vorrunde, so wenn du viel von der Vorrunde gesehen hast, dann bekommst du wirklich ein Gefühl dafür. Aber dann hast du ja leider meistens den Weltmeistertipp schon abgegeben. Und von daher, ja.
Schauen wir mal, du wirst dann auf jeden Fall, habe ich das richtig, beim Finale dann auch im Stadion sein oder ums Stadion drumherum? Nee, im Stadion, ne?
Genau, also ich hoffe im Stadion zu sein, aber das ist ja tatsächlich bei diesen FIFA- und UEFA-Turnieren absolut keine Garantie mehr. Also selbst bei der letzten Frauen-EM, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, war es ja nicht für alle JournalistInnen möglich, die wollten, ins Stadion zu kommen. Und ich musste da auch ein bisschen tricksen und über ein anderes Ticket reinkommen, weil das mittlerweile unmöglich ist, für alle da zugelassen zu werden. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, ob sie mir eine Akkreditierung fürs Finale geben, aber ich würde es natürlich hoffen.
Das wird dann erst schön. Kurzfristig im Prinzip immer vor dem Spiel sozusagen. Das hast du nicht jetzt in der Hand, sondern dann erst kurzfristig, ja?
Genau, also es gibt im Prinzip so ein FIFA-Portal, auf dem du dich für jedes einzelne Spiel bewerben musst, in das du rein möchtest, und dann wird es eben ein paar Tage vorher bekannt gegeben.
Okay, letzte Frage. Ist die WM vielleicht genau das Turnier, was dieser moderne Fußball verdient, also auch gerade mit den ganzen Umständen, passt es eigentlich perfekt in den modernen Fußball, so wie er sich entwickelt hat und wie er sich auch weiterentwickeln wird, wenn wir nicht intensiver dein Buch lesen und mal um alternative Konzepte ringen?
Verdient finde ich ein schwieriges Wort, weil es gibt ja viele Player im modernen Fußball und auch eine Reihe von tollen Playern, die das Ganze ja nicht verdient haben, dass dieses Turnier so stattfindet. Aber es ist natürlich eine relativ logische Entwicklung, wenn man sich die Strukturen anguckt. Vielleicht, wenn wir in die Zukunft schauen, kann man zumindest ein bisschen optimistisch sein, dass sich Strukturen ändern werden, weil ich glaube nicht, dass es langfristig, bei allem, wie sich die Klimakrise entwickelt, möglich ist, so weiterzumachen auf diesem Niveau. Davon gehe ich nicht aus. Also wir müssen, glaube ich, nicht erwarten, dass die FIFA sich bekehrt und sagt, oh, wir sollten ethischere Turniere veranstalten. Aber wir werden ganz sicher erleben, dass insgesamt die globale Wirtschaft deutlich schwächer und krisenanfälliger wird mit diesen Multikrisen und Kriegen und so fort, dass dementsprechend auch weniger Geld in den Fußball fließt und dass dementsprechend auch der Fußball beginnt, wieder zu schrumpfen. Das halte ich für relativ wahrscheinlich. Das glauben immer viele Leute im Fußball nicht, weil die irgendwie glauben, das ist jetzt seit 50 Jahren immer weiter gewachsen und also wird es immer weiter wachsen, was ein bisschen absurd ist, aber das denken ja viele Menschen. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass wir einen relativ natürlichen Schrumpfungsprozess an einem bestimmten Kipppunkt wieder bekommen werden. Aber es wäre natürlich schöner, wenn wir das in besseren Strukturen hinbekämen und wenn wir aktiv darum kämpfen können, einen besseren Fußball zu bekommen und nicht passiv da von diesen Multikrisen reingeschleudert werden, weil es ist ja auch klar, dass Multikrisen jetzt kein Wunscherfüller sind, die Dinge besser machen werden, sondern im Zweifel werden sie das Leben für uns alle sehr, sehr viel härter und schwieriger machen. Und deshalb finde ich es total wichtig, jetzt noch mehr als vor 4 Jahren, als das Buch erschienen ist, wenn wir wieder anfangen, eine progressive Idee diesem Business entgegenzustellen und dem nicht so hilflos gegenüberstehen, weil, und da sind wir bei der Klammer zum Anfang, weil ich wahrnehme, dass es auch für sehr, sehr viele Menschen erschöpfend ist, dem hilflos gegenüberzustehen. Und ich glaube, in der Erschöpfung sollten wir nicht verharren, weil das ist gefährlich für alle.
Liebe Alina, ich danke dir erstmal für dein unglaublich großes Engagement für einen besseren Fußball und ein gutes Miteinander. Ich wünsche dir eine gute Reise mit vielen positiven Eindrücken und dass das alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst und dass du selbstverständlich im Finale auch eine Akkreditierung erhältst und dann gesund zurückkommst. Ich freue mich auf die Social-Media-Beiträge, um so ein bisschen einen anderen Eindruck von der WM zu bekommen, und sage dir natürlich ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und im Podcast wieder zu Gast warst. Ganz lieben Dank.
Ja, danke dir. Danke dir, dass ich da sein durfte und auch für die tolle Plattform, die du hier bietest, weil das ist super wichtig, finde ich. Und das ist genau einer der Orte, wo man über die bessere Zukunft oder bessere Alternativen sprechen kann. Und die sind so wichtig, damit viele Leute es hören und das auch weitertragen. Also deshalb vielen, vielen lieben Dank.